Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres KIG-Podcasts Pausengong. Wie immer zu meiner Linken mit Pfarrer Rainer Maria Schießler und heute auch mit einem ganz besonders tollen Gast, einem quasi echten bayerischen Original, Franziska Wallinger. Hallo Franziska.
Hallo, servus.
Schön, dass du da bist. Franziska, du hast im Landkreis Altötting und bist du aufgewachsen, hast ein Gymnasiallehramtsstudium absolviert und bist dann in die USA gegangen für eine Schauspielausbildung. Wie kam es dazu? Wie hat es dich von Altötting nach L.A. verschlagen?
Also das war nicht ganz so kurz oder wie auch immer. Also es ist ein bisschen komplizierter gewesen. Ich war mit 20 schon mal mit einem Stipendium vom Bundestag in die USA. Das war so der erste Schritt, dass ich überhaupt einmal so über den Teich komme. Und da war ich in einer Mormonenfamilie in Salt Lake City, Utah. Und dann habe ich tatsächlich Englisch und Deutsch studiert, eben auf Gymnasiallehramt und bin also eigentlich im Zuge des Studiums dann nochmal rüber, habe an der University of Oregon Deutsch unterrichtet und habe gemerkt, oh, irgendwie dieses Theaterspielen, das ich immer so viel gemacht habe an der Uni in Regensburg und alles, was so in diesem Kulturbereich und Kunstbereich ist, da war kein Raum dafür in Oregon und das ist mir so abgegangen und dann haben wir gedacht, ich probiere es jetzt mal an so einer Schauspielschule, weil das ist ja eigentlich eh immer mein Plan A gewesen. Und dann habe ich mich beworben am Lee Strasberg Institute in L.A., und dann haben wir die Nummer, ich habe meinen Klump ins Auto geschmissen und bin da runtergefahren. So ist eigentlich passiert.
Das heißt, dein Besuch in Oregon hat den Wunsch nach diesem Schauspielstudium oder nach dieser Ausbildung erst so richtig wahr werden lassen.
Genau, weil das halt dort so akademisch war. Ich habe halt die ganze Zeit halt Deutsch unterrichtet, aber zusätzlich war ich nur im Masterstudiengang. Und was halt der Unterschied ist zur deutschen Uni, ich finde zumindest an der deutschen Uni hast du da echt viel frei. Also zumindest in die Geisteswissenschaften war das bei mir so. Ich habe immer 2 bis 3 Jobs und 2 bis 3 Theatergruppen nebenbei gehabt. Und natürlich war ich jetzt auch nicht so überehrgeizig, was dieses Studium angeht. Und in Amerika ist halt echt krass. Du hast halt, ich weiß nicht, wie viel Bücher ich alle lesen habe müssen. In einem Trimester, dann war es ein Trimestersystem, das ja auch recht heftig ist. Und ich bin wirklich in der Früh aus dem Haus und nachts habe ich nur irgendwelche Paper und Klump abgegeben und das war furchtbar. Also es war echt, ich habe die Uni in Deutschland wieder sehr zu schätzen gelernt, wie ich zurück war, ehrlich gesagt.
Ich bin jetzt noch nicht in Amerika drüben, ihr seid mir alle zu schnell. Ich hänge immer noch in Altötting.
So. Ja, wenn ich, ja, also, wenn als ich, Pfarrer ich, natürlich klar.
Nein. Der Anton Leishuber ist ja bekannt in Altötting. Hat der einen Einfluss auf dich gehabt, auf deine Entwicklung, dass du sagst, ich sprenge die Grenzen von Altötting, ich gebrand mal des Katholizismus und gehe in die Welt hinaus? Wenn sich jemand vorstellt und sagt, ich komme aus Altötting, dann wird bei mir immer irgendwas ausgelöst. Altötting, die Mitte der Katholizität in Bayern, man ist fromm, man ist kirchentreu, man ist, wie soll man sagen, auch moralisch, sittlich gefestigt und so weiter. Das heißt, wer von Altötting weggeht, der schüttelt irgendwas ab. Hast du auch was abgestoßen, wie du weggegangen bist, wie du in die Ferne gegangen bist? Musstest du Altötting abstoßen?
Also tatsächlich komme ich sogar aus Magdl.
Noch dazu, ja, da schau ich hin.
Also ich kann es gar nicht so sagen, weil ich bin nicht in so einem katholischen Haushalt aufgewachsen. Also ich habe auch wirklich mit der katholischen Kirche, abgesehen von einem völlig irren Grundschullehrer, der auch Pfarrer war bei uns, der immer alle so Angst gemacht hat und so cholerische Anfälle gehabt hat, habe ich eigentlich keine großen negativen Erfahrungen gemacht, weil wir sind immer nur in die Kirche gegangen, wenn es was zu feiern gab. Und das heißt, das war immer positiv. Danach ist man zum Wirt gegangen und man hat irgendwie Geld geschenkt gekriegt, weil man Kommunion gehabt hat oder so. Also ich habe das war irgendwie ein Teil davon, aber meine Eltern waren ja ursprünglich aus der Stadt, deswegen war das irgendwie nicht so krass wie bei anderen, glaube ich.
Und wenn du jetzt heute, wir werden über die ganze Entwicklung ja reden dann, wenn du heute immer wieder heimkommst, wenn du heute Altöttinger Boden betrittst, hast du jetzt eine andere Empfindung, wie es das damals hattest als Jugendliche?
Absolut, absolut.
Welche?
Also ich glaube, es war ganz wichtig, wegzugehen, weil man ja dann auch wieder diese Enge, glaube ich, die ich damals empfunden habe, wo ich immer den Eindruck gehabt habe, ich muss irgendwie da raus, weil da draußen tobt das Leben und wirklich, das war schon ein Riesendrang, da rauszugehen. Und jetzt kann ich diese ganzen positiven Seiten, die diese Gegend auch hat und die ich damit verbinde und meine ganze Kindheit auch verbunden habe oder diese Sachen, kann ich so schätzen. Also ich bin jetzt so gern wieder daheim und sitze da an der Innenleiten oder schaue einfach so ins Land hinein, sage ich jetzt mal. Oder auch bei meinen Eltern, die leben ja ganz einsam auf so einem Einödhof und das ist einfach, wie das riecht in der Früh, wenn man schon die Jahreszeiten riechen kann in der Früh und so. Das habe ich überhaupt nicht geschätzt. Ich wollte einfach weg, ich wollte in den Stadt, ich habe den Eindruck gehabt, hier schlafen mir die Füße ein. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich mir denke, oh Gott, wenn ich da bin und wenn es dann frische Walnüsse gibt und frische Äpfel und so. Und ich weiß nicht, das ist einfach, das ist halt ganz früh, habe ich da halt eigentlich so nebenbei doch mitgekriegt. Und auch die Leiter dort sind halt so echt. Und das mag ich schon sehr. Und ich finde halt, so gerne in München lebe, ich lebe wirklich sehr gerne in München, ist es so, dass man natürlich in seinem Viertel eine sehr homogene Gesellschaft hat. Das sind ähnliche Leute mit ähnlicher Herkunft, mit ähnlichem Bildungshintergrund. Und in so einem Dorf hast du halt alles. Und das finde ich so schön, dass halt einfach das alles so ein bisschen eine Abbildung ist von der Welt. Du hast gescheite Leute, du hast Leute, die nicht so gescheit sind, du hast Leute, die viel Geld haben, die wenig Geld haben. Du hast auch immer irgendeinen Verrückten und so. Und die werden aber alle irgendwie aufgenommen. Und das finde toll.
Und jetzt Altening als religiöses Zentrum. Ich war vor einer Woche dort, weil wir eine Beerdigung gehabt haben. Und ich nehme dann immer die Zeit, wenn ich weiß, ich muss nach Altening, dass ich frühzeitig ankomme, gehe zu meiner Mutter Gottes rein, da meine 6 Kerzen, Schriften, das weiß ich nicht, seit wie vielen Jahrzehnten ich das schon mache, hole mir dann einen Kaffee und dann sitze ich auf diesem Kapellplatz und komme stundenlang, kann ich mich da aufhalten und habe so das Gefühl, ich sitze wie in einem Wohnzimmer. Ich fühle mich geborgen, ich fühle mich sicher. Ich hab das erst lernen müssen. Für mich war Altötting natürlich etwas sehr Forderndes, ein religiös Forderndes, aber heute kann ich mich dort ausruhen. Für mich auch der Sinn einer Wallfahrt, wo anzukommen und sich auszuruhen. Ich fühle mich auch nicht bedrängt, ich fühle mich von dem Glauben, den die Menschen da zeigen, ob es jetzt mit dem Kreuz um die Gnadenkapelle herumgehen oder auch wie ich Kerzen stiften, ich fühle mich von denen nicht angestachelt, sondern ich fühle mich bestätigt, dass es gut ist, hier zu sein. Ja. Hast du auch eine Beziehung zu dem religiösen Ort Altötting?
Nicht so richtig. Also natürlich, ich finde, ich habe das sehr beeindruckend gefunden als Kind, diese ganzen Bilder und diese Tafeln, die da gestiftet waren. San Maria hat geholfen und so. Also das macht, glaube ich, mit jedem was. Gerade wenn er es als Kind auch erfährt, dass man denkt, oh Wahnsinn, das ist vielleicht doch was Höheres da irgendwie da. Aber ich habe jetzt zu Altötting, mir war das einfach oft zu viel, weil diese ganzen touristischen Stände mit den 1000 Plastikreizer, die man da kaufen kann, das war mir immer ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich habe damit nicht so viel anfangen können, obwohl jetzt natürlich der Kapellplatz wunderschön ist und alles, was rundum ist. Und ich habe sogar schon mal eine Wallfahrt gemacht. Sogar aus Niederbayern bin ich bis nach Altötting gegangen, obwohl ich einfach gehofft habe, dass ich dann in der 8. Klasse nicht durchfalle und das hat nichts gebracht.
Bei mir schon. ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du mir das Abitur schaffen lässt, geh. Und ich bin von Laufen an der Salzach nach Altötting gegangen.
Das ist auch ein Stück.
Und nachdem ich es geschafft habe, und mein Freund, der das Abitur nicht geschafft hat, der ist auch mitgegangen und es hat sich alles zum Guten gewendet. Also man muss die Wetten mit dem lieben Gott immer richtig formulieren, damit er gewinnt und man selber auch was absahnt. Diese Erfahrung habe ich also damals gemacht.
Vielleicht nochmal zurück zu deinem Werdegang. War dieser Ausbruch aus der Heimat, aus dem Altbekannten nach L.A., war das nicht nur örtlich so ein bisschen dieses Gefühl von Freiheit, sondern auch, was jetzt deinen beruflichen Werdegang angeht, also war das schon so eine bewusste Entscheidung, diesen bewussten oder diesen sicheren Hafen, das abgeschlossene Lehramtsstudium quasi so hinter sich zu lassen?
Also tatsächlich habe ich, als ich in L.A. war, das Studium noch nicht abgeschlossen gehabt. Ah. Und deswegen war das, glaube ich, schon nochmal so ein bisschen ein Ausbruch, dass man das Ganze nur ein bisschen interessanter gestaltet. Weil ansonsten hätte ja am Ende nur einfach dieses Examen und dann dieses Leben in einem bayerischen Gymnasium auf mich gewartet. Und irgendwie war ich dafür überhaupt gar nicht bereit. Und deswegen habe ich mich da auch bemüht, dass ich eben dieses Stipendium dann für Oregon kriege und dass ich da dann eben bin. Und habe auch versucht, das so lange wie möglich rauszuzögern, dass ich ein Jahr noch ganz viele Eindrücke habe und noch viel erlebe. Und da ist tatsächlich dann auch der Gedanke entstanden, dass ich meine eigenen Texte schreibe. Und so bin ich dann eben auch ein bisschen weggekommen von dem Lehramt und habe es dann aber mit letzter Kraft noch abgeschlossen.
Obwohl, deine Mama war ja Lehrerin.
Genau.
Und hat diesen Weg der Sicherheit ja gewählt. War das für dich abschreckend? Oder?
Also tatsächlich ist das, glaube ich, schon mit ein Grund, weil meine Mama, die hat immer einem so ein bisschen vermittelt, die war aus einem Beamtenhaushalt. Also ihr Vater war ja, ich glaube, Oberpostpräsident oder stellvertretender Oberpost, was der Geier was, von Oberbayern. Ja, irgendwie so, genau.
Mein Papa war das auch.
Ah ja.
Oberpostamtsdirektor.
Und der war, und da war es halt dann so, dass die aus so einer Familie war, also die hat mir immer so ein bisschen vermittelt, wenn man nicht verbeamtet ist, lebt man ein Leben im freien Fall. Und ich habe das als Kind schon immer nicht geglaubt, weil da hat es ja andere Leute auch gegeben mit normalen Berufen, die völlig normal ausgeschaut haben und offensichtlich ein zufriedenes Leben führen. Und ich habe das immer nicht so ganz, ehrlich gesagt, verstanden für mich.
Und da habe ich ein riesen Glück gehabt, dass ich einen Onkel im Bayerischen Wald gehabt habe, einen Bauern, der gesagt hat, wie er mitgekriegt hat, dass ich Pfarrer wäre. Das ist eine gute Wahl, hat er gesagt, weil das musst du merken, die Bauern und die Pfarrer sind die Letzten, die verhungern.
Ja,
bin ich am richtigen Weg, dann weißt du das. Ja, ich wollte auch nie ein Beamter werden. Ich habe mir das nie vorstellen können, so zu leben wie mein Vater. Aber ich habe ja keine Scheu davor gehabt. Ich habe einfach nur gesagt, ich mache es auf gar keinen Fall so. Wobei ja heute sind so eine Art quasi Beamter bin, aber ich habe natürlich viel mehr Freiheiten, als er sich nehmen konnte in seinem Beruf und natürlich, was er als Lehrer nehmen kann. Ich meine, der ist in seinem Gerüst drin, der hat seine Lehrzeiten, der hat seine freien Zeiten, wobei das immer übertrieben wird, als wenn er eine Ferien macht und dazwischen ein bisschen Kinder ärgern, die machen schon mehr.
Ja,
absolut. Sie die Diskussion mit Teilzeitlehrer und was jetzt so wieder Fahrt aufnimmt.
Arbeitszeiterfassung, aktuell auch ein großes Thema, genau. Würdest du jetzt, wenn du vor einer Klasse stehen müsstest wieder, welche Skills, welche deine persönlichen Fähigkeiten, meinst du, würden dir da jetzt aktuell am besten helfen? Oder würdest du sagen, das Studium, da hast du noch irgendwas im Hintergrund, im Hinterkopf, was dir irgendwie helfen würde? Oder die reine Lebenserfahrung, die dir jetzt...
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass so Schüler immer spüren, also ich finde, die sind ein bisschen wie Tiere oder wie Hund. Also also ich immer meine Praktika oder ich habe ja ein Jahr eben dann als Lehrerin gearbeitet an der Uni in Amerika, die spüren, wenn du unsicher bist.
Absolut.
Und wenn du selber in dir gefestigt bist, dann ist das auch ganz anders begegnen, finde ich. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch wirklich meinen Weg gegangen bin, wie ich auch gehen wollte und eben nicht Lehrerin worden bin vielleicht, sondern eben doch sehr viel Mut zusammengenommen habe, um einen anderen Weg zu gehen, würde es mir jetzt viel leichter fallen, vor einer Klasse zum Stehen, als jetzt, wie ich Examen gemacht habe. Und Skills, also ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade im so Fremdsprachenunterricht ist das natürlich super, wenn man irgendwie ein schauspielerisches Talent hat, weil du kannst sofort in Rollen schlüpfen, das ist viel interessanter dann. Also das haben auch meine Studenten immer gesagt, dass das so unterhaltsam ist, weil ich halt immer wieder irgendwelche Figuren gespielt habe eigentlich schon, also schon im Unterricht.
Also einfach mitreißendere Persönlichkeit oder ein bisschen überzeugender, authentisch vielleicht. Ja.
Nicht so trocken halt, ein bisschen mehr am Leben dran oder so.
Die Klasse ist eine Bühne. Ich glaube, dass das viele Lehrer meinen, sie dürften sich das nicht eingestehen, aber du bist da vorne auf einer Bühne, du bist zum Beispiel der Einzige rein organisch, rein körperlich, der steht.
Ja, stimmt.
Während die Kinder sitzen. Also du überragst dich schon mal. Und ich hatte einen Kollegen bei unserer Grundschule hier im Glockenbach, im evangelischen Religionslehre, und der hat mit dem habe ich immer die Schulgottesdienste gemacht, und sein Part war immer eine Geschichte spielerisch zu erzählen. Und er ist in die Rollen, so wie ich halt Heilige Nacht lese, so hat er das gemacht, und er hat die Kinder gefesselt. Da sitzen 300-400 Kinder, die sind an seinem Mund gehangen, und das ist eine Gabe, und die hat er gekonnt, und ich habe gesagt, die werden ihn nie kopieren, weil er das in dieser Form einfach nicht kann. Und wenn wir das Wort Autorität im Mund nehmen, dann sehen wir immer einen negativen Beigeschmack, so wie autoritär ist, ist streng. Nein, Autorität, Autos, das bin ich. Und Margot Kessmann hat mir diesen tollen Satz gesagt, wer keine Autorität hat, soll auch keine Macht haben. Und das war meine negative Erfahrung mit Lehrern, dass sie zwar Macht hatten, mir eine gute Note oder schlechte zu geben, einen Verweis zu geben, aber sie hatten keine Autorität. Sie waren nicht er selber.
Genau.
Und ich glaube, das kann man, wenn man auf der Bühne steht, wo man spürt, jetzt liegt es an mir, dass ich das Publikum unterhalte, und zwar vom Feinsten, wirklich unterhalten. Ich stütze es, ich richte es auf, ich gebe ihm eine neue Sichtweise, ich lasse ihn vielleicht über Hecke schauen und so weiter. Das mache ich ja in der Pädagogik, dass ich die Kinder in diesem Sinne unterhalte. Das kann ich aber nur mit einer gesunden Autorität. Und darum ist es wirklich richtig. Die spüren sofort, wo deine Schwäche ist. Und ohne, dass sie böse sind, nützen sie gnadenlos aus.
Genau.
Gnadenlos. Was
und recht haben sie.
Was macht es für dich jetzt so besonders, vor einer einem Publikum auf einer Bühne zu stehen, vor Erwachsenen und denen deine Geschichten zu erzählen im Vergleich jetzt vielleicht zu einem anderen Publikum wie jetzt einer Klasse. Also es ist ja doch eine andere Resonanz, die man da wahrscheinlich spürt.
Also gut, beides beginnt um 8 Uhr. Aber trotzdem, glaube ich, ist den Weg, den ich gegangen bin, ist deutlich dankbarer, weil die Leute haben Eintritt gezahlt. Also das heißt, sie wollen mich sehen. Sie sind freiwillig da und haben eigentlich in erster Linie schon mal keine Animosität mir gegenüber, sondern haben eigentlich Lust auf einen lustigen Abend und gehen da rein. Das ist schon mal, finde ich, von der Grundvoraussetzung bedeutend besser, als wenn man in eine Klasse einmarschiert, wo man weiß, der ein oder andere wird vielleicht in Deutsch oder Englisch, was jetzt meine Fächer gewesen wären, halt vielleicht Probleme kriegen. Und ich bin dann vielleicht mit der Grund, warum der jetzt irgendwie vom Gymnasium runtergehen muss, oder nicht der Grund, aber irgendwie bin ich die Vertreterin meines Faches. Mhm. Und das ist natürlich immer, finde ich, problematisch.
Aber da gibt es ja zwei von euch. Die Chrissy Eichsenberger, mhm, ist ja auch Lehrerin, ja, gewesen. Ich, mhm, hatte mal das Glück, mit ihr zu spielen für München Grill mit mir vom Franz Kaffer Bogner. Und die lebt ja immer noch in dieser Klassenatmosphäre. Ich hatte jetzt eine mehrteilige Sendung gehabt, mit wo es Nachsitzen,
genau,
Kabarett-Kollegen da gehabt hat. Da merkt man, dass du da deine Vergangenheit nie los wirst. Du bist immer irgendwie hinterm Katheder. Mhm. Und darum die Frage, könntest du dir vorstellen, mal mit dem wieder aufzuhören und ganz hinter den Katheder zu gehen?
Oh Gott.
Ja, das habe ich sie nämlich auch gefragt.
Ja. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, aber was ich mir vorstellen...
Das hat sie auch gesagt.
Hat sie auch gesagt, das was ich mir tatsächlich gut vorstellen kann, war, dass man zum Beispiel einfach so ein Schulprojekt macht, also wo es aber tatsächlich um Schauspiel geht oder um irgendwie Texte, Vortragungen oder eher sowas, was jetzt aus meinem jetzigen Berufsbild kommt.
Aber da waren wir gerne bei dem Thema externe Spezialisten, mhm, in die Schule reinholen, um zum Beispiel diesen ganzen Schulunterricht in diesem Sinne aufzuwerten,
ja,
variabler zu machen und interessanter. Also man nicht dabei, dass er langweilig ist, aber er wird natürlich viel mehr Farbe bekommen, wenn man sagt, so, und jetzt holen wir uns eine Eichsenberger und jetzt holen wir uns eine Wanninger. Und diese zum Beispiel auch berufsbilden, der dann sagt, Freunde, ja, wir denken daran, in den künstlerischen Beruf zu gehen. Ich weiß, ich habe einmal die Senta Berger beim Apfinkerl in den Heiligen Geist gehabt und die hat da offen davor gewarnt, Schauspieler zu werden, weil sie sagt, dieses, entschuldige bitte, das ist eine ganz kleine Gruppe, die oben ankommt, ja, und sonst ist ein Hungerleiderberuf.
Absolut. Also gerade wenn man jetzt eben nicht sein eigenes Programm hat und einfach regelmäßig Auftritte hat, sondern wirklich neben dem Telefon warten muss, bis jemand anruft, das, ja, ist echt hart. Also da bin ich so froh, dass ich da so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden habe. Ja.
Wir kamen gerade darauf zu sprechen, dein neues Programm heißt Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an. Darin sprichst du über Geschichten des Alltags, Emotionen, Liebe, Tod, das Älterwerden. Wie ist dieses Programm entstanden? Also zehrt es von deinen eigenen Erfahrungen? Wie viel ist Fiktion? Wie viel ist echtes Erleben?
Also es ist schon vieles echtes Erleben, aber ich übertreibe es halt dann maßlos. Und es ist auch so, dass ich ganz oft so, wenn ich über so Figuren auch auf der Bühne, die ich spiele, und da ist vielleicht dann ein Funken Wahrheit drin. Und ich baue das aber dann so halt um, bis auch für mich passt oder bis ins Programm so nein passt. Auch mit der, ja, Moral, wo ich nicht unbedingt sagen, aber einfach so ein bisschen mit dem Inhalt, den ich jetzt vielleicht transportieren will. Und ich finde es halt wichtig, dass so ein Programm nah am Leben ist. Also ich finde es auch schön, wenn mal was Absurdes drin ist, aber trotzdem sollte sich das Publikum halt drin wiedererkennen. Und da kann das schon sein, dass ich auch von mir selber ganz viel preisgebe oder sehr persönlich einmal kurz will oder was Persönliches erzähle, aber halt auch immer nur so weit, wie ich halt jetzt selber Lust drauf habe oder was ich jetzt da tatsächlich reinbaue. Genau, ich finde es wichtig, dass facettenreich ist. Ich habe auch Lieder drin, also dass einfach insgesamt schwungvoll ist und irgendwie man nicht den Eindruck hat, oh, jetzt kommt die Nummer. Also dass ich selber dann schon auf der Bühne denke, jetzt muss ich die Nummer noch spielen, sondern es soll auch für mich, auch wenn ich es 150 oder 200 Mal spiele, nur so sein, dass ich mich auf die nächste Nummer freue, die jetzt kommt.
Also da haben wir sehr viel Gemeinsamkeiten. Instrument spielst du auch?
Na, leider nicht. Meine Mutter hat mich mal in den Klavierunterricht geschickt, mhm, aber ich kann einigermaßen singen.
Ja, also das ist etwas, wo ich mir oft denke, wenn ich halt ein vernünftiges Instrument gelernt hätte, das ich zum Beispiel im Gottesdienst, in der Verkündigung hernehmen kann. Einer meiner Vorbilder ist der Hagen Räther.
Mhm, ja, ja,
der sitzt er. Da an seinem Klavier, dann klimpert er umeinander, dreht er wieder seinen Stuhl um, ja, und dann fängt er irgendwie zum Erzählen an und denkt so nach, als ihn zum gerade in dem Moment einfallen darf. Natürlich ist das ein eingespieltes Programm bei ihm auch. Das kannst du dir nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Aber es bringt eine Leichtigkeit in das Ganze rein und es wird zu einem wirklich unterhaltsamen Smalltalk, der aber bis ins Genaueste vorbereitet ist. Und das finde ich halt wahnsinnig interessant, weil er wirklich die Menschen da mitnimmt. Und es wird zu einer Art Lehrveranstaltungen. Darum sind ja gerade die Kabarettisten so wichtig, weil sie nämlich unter diesem Deckmantel des Lustigen ganz ernste Botschaften an die Menschen weitertragen. So, was sind deine ernsten Botschaften? Was möchtest du den Leuten sagen?
Also ich bin jetzt überhaupt keine politische Kabarettistin, sondern bei mir ist eher so, dass ich mache viel so über Psychologie eigentlich. Also es geht schon früher um Verlust, es geht um eben auch um einen Tod zum Beispiel. Also ich finde es immer schön, wenn ich schaffe, dass ich eine Nummer so aufbaue, dass die Leute drüber lachen können, obwohl es sowas Ernstes hat, zum Beispiel. Oder also über ganz persönliche Sachen, auch sowas wie Neid oder irgendwie, dass man so sich an jemand abarbeitet oder so Sachen. Ich finde, das kennt ja jeder und ich finde das so schön, wie man sich dann selber als Publikum erkennt und drüber lachen kann, aber trotzdem auch die Ernsthaftigkeit dahinter sieht.
Ich habe einen Grabstein gesehen, der stand drauf oder steht drauf, schau nicht so blöd, ich würde auch lieber am Mittelmeer liegen. schon lachen wir. Also, und das muss man den Leuten dann erklären, dass sie über den Tod lachen. Wir machen es ja in Ostern, Risus Paschalis, ohne dabei zu verblöden. Was das eigentlich heißt, dass ich mir die Freiheit nehme, angesichts meines eigenen Todes so einen Humor herzubringen. Ich habe gesagt, da sind sehr viele Gemeinsamkeiten da, das, was du auf der Bühne empfindest. Manchmal bin ich auch ein bisschen auf der Bühne, aber meine Bühne ist, die Kirche ist der Altar. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, dass es zuerst mir gefallen muss, was ich heute hier abliefert. Ich sage, ich bin der allerschlimmste Pfarrer, wenn ich eine Predigt halte, die mir selber nicht gefällt. Mhm. Die ist dann, wenn es der Zuhörer nur hört, dreimal so schlecht. Wenn ich aber diese Leidenschaft herbringe, wenn ich sage, ich gehe jetzt gern da raus, ich ziehe mir jetzt die Gewandel an, die ich normalerweise nie freiwillig anziehen darf, aber ich gehe jetzt dann raus und ich liefere jetzt was auf, weil ich Lust drauf habe, dann ist die Spur eigentlich schon gewonnen. Dann hast du schon die Menschen auf deiner Seite. Mhm. Und da sind unsere Identitäten da. Und ich möchte meiner Kirche immer wieder sagen, lernt von denen, die auf der Bühne stehen. Und denen, die auf der Bühne stehen, möchte ich sagen, beachte immer wieder, dass es eine Art Gottesdienst ist, was du hier treibst.
Ja. Mhm. Franzi, du bist ja nicht nur Kabarettistin und Autorin, sondern auch Schauspielerin und hast auch im kürzlich erschienenen Kinofilm Pumuckl eine Rolle gespielt. Kannst du uns da vielleicht irgendwie ein bisschen Behind the Scenes geben? Wie bist du zu der Rolle gekommen? Pumuckl ist ja für uns alle irgendwie auch so eine Kindheitserinnerung. Wie war es für dich da dann auch selbst irgendwie ein Teil davon zu werden?
Also ehrlich gesagt, nach diesem Drehtag habe ich gesagt, jetzt kann ich sterben. Weil ich mir gedacht habe, also alles, was ich mir als Kind erträumt habe, ich wollte als Kind ja schon Schauspielerin werden, habe ich jetzt irgendwie schon geschafft. Also einfach nur mit dieser einen Tagesrolle beim Pumuckl, weil das wirklich ein tolles Erlebnis ist. Es ist ein unfassbar schönes Erlebnis, mit dem Rosi zu drehen, weil der einfach so professionell und so gut ist und so ein Riesenteam mit so viel Herzblut zusammenhält. Das ist wahnsinnig schön so zum Schauen. Es ist aber auch so ein Moment, wenn man da, die haben ja da in diese Studios, da in so einem Hangar, haben die ja dieses ganze, die ganze Pumuckl-Welt, diesen Innenhof, den man so kennt, halt wirklich eins zu eins nachbaut. Und du gehst halt, du bist erst in eine Riesenhalle und dann gehst du da rein und du kannst es halt nicht fassen. Du bist halt mittendrin. Ja. Und es ist halt wirklich genau so, wie damals nachbaut. Und hinter die Kulissen stehen dann irgendwelche Requisiten rum und unter anderem auch das Bettal vom Pumuckl. Oh, und man denkt sich, oh nein, das gibt's ja nicht. Also wirklich, es war ein wahnsinnig emotionaler Ausflug und total schön. Und ich habe eine Bauleiterin gespielt und bin tatsächlich dann auch der Grund, warum der Pumuckl und der Meister Eder einen Ausflug aufs Land machen.
Ja, schön, da können wir schon gespannt sein und alle fleißig ins Kino gehen.
Unbedingt.
Du hast gesagt, das war eine ganz andere Erfahrung. Jetzt als Kabarettistin bist du ja wahrscheinlich eher immer allein auf der Bühne. War das so dieses Zusammenspiel oder dieses Gefüge an Leuten, was dich da so begeistert hat oder was so anders war und so besonders?
Es ist natürlich toll, weil man kann es halt ganz oft machen. Also gerade bei so einem Kinofilm, sage ich mal, ist das halt was anderes, wie wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht so Sketch-Comedy für den BR-Draht, da ist nicht viel Zeit. Da ist auch nicht so viel Geld da und nicht so viel Zeit. Und dann hast du halt da ein, zwei Mal macht man das und dann muss halt sitzen. Und bei so einem Kinofilm, das ist halt so toll, weil du hast halt einfach... Du hast Zeit, da waren auch Komparsen dabei, das waren Bauarbeiter, die mussten dann zu einem richtigen Zeitpunkt mit dem Schubkarren los und der andere das und so. Und die mussten ja erstmal koordiniert werden. Und ich dann wiederum, dass man sie nicht reinrennt in der Szene, wo dann sechs Leute plötzlich irgendwo hinlaufen mit irgendwie einem Mörtel in der Hand. Also von dem her, das muss man proben natürlich, aber man muss auch das einfach so oft gemacht haben, dass du, das geht so in Fleisch und Blut über. Und es war dann wirklich total, also einfach total schön so zum Arbeiten, weil dann wird es halt auch echt.
Und es ist ja ein Kinder. Film. Hat man, ich habe ja 10 Jahre lang Angie Karl-Heinz machen dürfen. Ich habe immer, wenn wir das gedreht haben, ich habe immer die Kinder vor Augen gehabt. Mhm. Obwohl ich wusste, ich schaue ein Erwachsener. Genauso. Mein Vater, der Oberpostamtsdirektor, war ein glühend heißer Pumuckl-Fan. Ja. Der hat alle Folgen mit Gustl Beyerhammer gesehen. Und das sagt jetzt auch der Brückner, gell? Der
ja, genau.
Spielt, der Bruder vom Max Brückner.
Genau,
der Florian Brückner. Das heißt, das muss man immer wissen, dass natürlich Erwachsene mit Begeisterung diesen Film auch sehen werden, aber trotzdem, ich habe die Kinder vor Augen gehabt. Dass ich, so wie diese berühmte Szene, wenn wir Kasperltheater am Sommerfest gespielt haben, habe ich wahnsinnig gern mitgespielt, weil du nämlich oben deine Figur da bewegst und du bist unten und unten ist der Vorhang und da kann man durch den Vorhang durchblitzen und dann sieht man die Köpfe, die Gesichter der Kinder, die aber schauen auf deine Figur. Mhm. Das heißt, du hast freies Blickfeld mitten in ihre Augen rein. Und da habe ich gelernt, was es heißt, du schaust in die Augen, in die Seelen dieser Kinder, selbst vergessen. Die ganze Welt ist abgelegt, es gibt null Probleme mehr, sie sind ganz in dieser Geschichte drin angekommen und das darf ich auch mit so einem Kinderfilm tun. Und das ist, glaube ich, die große Ehre und Auszeichnung, wenn man da mitspielen darf. Und wenn man dann einen Regisseur wie einen Rosenmüller hat, der das in seiner Sparte genau so betreibt. Ich habe auch ein paar Mal mit Rosenmüller zu arbeiten gehabt, der hat nie Stress gehabt.
Genau.
Nie, gell? Der war immer auch für alles zu haben, für jede Idee, die man ihm sagt. Und der war nie, den habe ich nie aufgeregt, ungeduldig oder gar verärgert gesehen. Nie.
Und das ist halt so toll, dass zum Beispiel, man kennt das schon auch von Regisseuren oder von Leuten, die, mit denen man zusammenarbeitet, die dann eben, wie du schon sagst, ungeduldig sind oder dann irgendwie sagen, nein, nicht so, oder einfach halt so ein bisschen barsch werden. Und da hat zum Beispiel auch so eine Situation mit dem Rosi gegeben, wo ich irgendwie anders gegangen bin, wie er gedacht hat. Und ich habe gesagt, das tut mir jetzt leid. Und dann hat er gesagt, irgendwie habe ich das jetzt. Und er hat gesagt, ja klar, weil ich habe es dir auch nicht gesagt. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, das gibt er jetzt einfach zu. Das ist halt auch eine Größe, dass man einfach sagt, ja, freilich kannst du das nicht wissen, weil ich habe es ja überhaupt nicht gesagt, dass du
es da nach links gehst. Es ist völlig authentisch, wenn ich mal durch den Glockenbach radeln sehe und schon von der Weiden grüße, Servus Rosi und so. Da ist er völlig unverstellt, genauso wie das am Arbeitsplatz ist. Und dieses Klima, der Fisch stinkt vom Kopf her oder er riecht halt gut,
genau.
Dieses Klima verbreitet ihr am ganzen Set. Und darum hat euch das schon Spaß gemacht, das Drehen. Das kann ich alles nachvollziehen.
Da muss ich wieder die Analogie zur Schule und zum Lehrberuf herstellen.
Das ist ja dein Job hier.
Und genau, das ist mein Job hier. Das ist ja auch ganz ähnlich. Also wie oft läuft denn ein Unterricht anders, als man sich das eigentlich vorgestellt hat? Und dann ist es ja eigentlich wirklich an der Lehrkraft zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt drauf ein, weil es muss nicht alles in Stein gemeißelt so laufen, wie ich mir das jetzt vielleicht vorgestellt habe. Klar, gibt auch ein paar Störenfriede, die es einfach nur drauf anlegen, die ganze Stunde quasi hochgehen zu lassen. Aber ich denke, dieses Zugeständnis auch, hey, ich habe mir das jetzt eigentlich anders gedacht, aber wenn ihr das vorschlagt, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung oder auch Fehler eingestehen. Der Mensch ist einfach keine Maschine und wir alle machen Fehler und das schafft, glaube ich, auch die Nahbarkeit und die wiederum Authentizität für Lehrer, die dann wiederum die Schüler einen einfach viel echter wahrnehmen lässt. Jetzt ist das ja hier ein Bildungspodcast und wir adressieren ja auch Eltern und Lehrkräfte, Pädagogen und das Thema Kreativität ist immer wieder im Fokus, gerade was jetzt so den Kontext Zukunft, Skills, KI und dergleichen betrifft. Was würdest du sagen, wie kann man denn in der Schule oder auch im Alltag als Eltern, als Pädagogen Kinder wieder dazu begeistern, sich zu trauen, zu musizieren, Theater zu spielen? Wo ist für dich der beste Weg, um in Kontakt mit Kultur zu kommen, statt immer nur in seinem eigenen Kinderzimmer zu sitzen, sich berieseln zu lassen, sondern wieder selber selbstwirksam zu werden und zu entdecken, hey, ich bin vielleicht gut im Spielen oder im Musizieren oder meine Kreativität einfach wieder zu entdecken.
Also ich bin sowieso der Meinung, dass sowas wie Theater oder Musik viel mehr Raum haben sollte in der Schule. Und zwar nicht nur am Gymnasium, sondern an allen Schulorten. Weil das einfach für mich hätte das die Welt bedeutet, wenn ich jetzt an der Schule gewesen wäre, wo ich jetzt schon in der Unterstufe oder in der Mittelstufe, weil ehrlich gesagt in der Oberstufe, wenn es dann dramatisches Gestalten gibt oder so, ich meine, das haben sie die meisten ja schon gefunden. Ich finde, wichtiger ist es eigentlich, wenn man jünger ist, dass man ein bisschen Selbstbewusstsein entwickelt, dass man also Gruppendynamik lernt, dass man merkt, ich komme jetzt auf den verlassen, wenn ihr jetzt auf der Bühne steht, der kommt sicher raus mit dem, was weiß ich, mit der Milchkanne oder so. Und dass man einfach wirklich, das ist so wichtig, finde ich, gerade für so Teambuilding-Sachen auch, weil diese Gruppe ja miteinander was erfährt und auch miteinander so einen Weg geht. Das hat auch viel damit zu tun, dass man ein bisschen auch Vertrauen lernt, finde ich, dass man weiß, das funktioniert, egal was passiert, aber wenn einer einen Text vergisst, es geht immer weiter im Theater. Also ich habe das nie erlebt, auch als Kind nicht. Es passiert immer irgendwie, irgendwer sagt wieder irgendwas und es geht wieder irgendwie weiter. Das ist auch was, wo man merkt, man kann sich da reinfallen lassen und es ist trotzdem nicht schlimm. Also es wird nichts passieren. Das finde ich ganz wichtig und ich finde es eben, ich fände es wahnsinnig wichtig, wenn da einfach mehr Angebot einfach da wäre, generell an den Schulen, dass eben gerade so Kinder, die vielleicht sonst ein bisschen schweigsam sind oder so, zeigen können, was so in ihnen steckt.
Darum haben wir als KIG uns ja wirklich immer gleich zu Wort gemeldet, als wir wieder den Braten gerochen haben. Jetzt geht es um Stundenkürzen, jetzt fangen wir wieder bei den kreativen Fächern an. Was an unserem Podcast, den wir mit dem Professor Ziere in Augsburg gemacht haben, der auch ganz deutlich da eingetreten ist, bitte nicht hier sofort die Axt an Musik, an Kunsterziehung, auch an Religion zu legen. Für mich ist Religion ein kreatives Fach, weil wir erziehen die Kinder zur Kreativität des Lebens und nicht nur zu Fachwissen oder Fachidioten. Gell? Und darum ist es so wichtig, dass man sie in diesem Miteinander einer kreativen Stunde, ob jetzt ein Gesang, Werken oder eben über die Welt zu denken und über Religionen zu lernen, dass sie da zueinander finden und da ein eigenes soziales Verhalten entwickeln. Und vor allem, ich muss nicht der Beste sein. Ich war in einer Burmenschule, da gab es kein Schultheater. Warum? Weil keine Mädel da waren. Wir sollten nur reine Burmenstücke spielen. Aber wir hatten dafür im Gegenzug, heute wird mir das klarer, hatten wir die Möglichkeit, ich bin auch Opfer dessen geworden, kostenlos ein Instrument zu lernen. Mhm. Ich musste Cello lernen, ich habe es nie gelernt. Ich habe nur das Instrument gequält. Ja, aber das war dafür kostenlos, weil es andere solche kreativen Bereiche nicht gab. Aber ich glaube, da sind wir heute in vielen Schulen schon sehr gut aufgestellt. Und auch der Protest, den wir gesetzt haben als KIG, aber auch von anderen Seiten, auch von BLLV, der hat wirklich gewirkt, dass man gesagt hat, bitte Freunde, seid vorsichtig, wenn ihr die Axt irgendwo ansetzt. Gell? Mhm.
Ab 2026 gilt ja auch der Ganztagsanspruch. Und da schreien ja jetzt schon ganz viele Schulen, dass sie gar nicht wissen, wie sie das personell überhaupt wuppen sollen. Und natürlich auch, wenn man überlegt, ein Kind oder ein Jugendlicher ist den ganzen Tag an der Schule, da braucht es ja Abwechslung, da braucht es alternatives Angebot, das eher in Kulturrichtung geht. Wo siehst du da vielleicht die Möglichkeit, dass man als Schule, oder auch als Kulturschaffender da irgendwie in Gespräch kommt, dass man da sich irgendwie zusammenfindet und Kooperationen entstehen können?
Also ich glaube, da draußen gibt es viele professionelle Schauspieler und Musiker, die Lust drauf hätten, an so einer Schule zum Beispiel so eine Arbeitsgruppe zu leiten. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, die Lust drauf hätten, mit Jugendlichen gemeinsam was zu gestalten. Es gäbe auch so verschiedene Möglichkeiten, dass man einfach was Moderneres auch noch zusätzlich anbietet. Dass man einfach sagt, Mensch, man macht zwar erstens mal so eine Filmgruppe, gibt es ja auch teilweise, was ich ganz toll finde, weil jetzt gerade mit TikTok und Instagram, die Jugendlichen interessieren sich auch für solche Sachen, dass man einfach mal schneiden lernen, Videoschnitt oder so. Oder dass man einfach so verschiedene Teams macht, wo man dann irgendwie versucht, besonders lustig zu einem gewissen Thema, besonders lustige TikTok-Videos zu produzieren, die man vielleicht dann nicht unbedingt auf TikTok hochlädt. Aber dass man halt im Klassenverbund oder in so einer Arbeitsgruppe sowas einfach lernt, weil das ist ja der Alltag der Kinder. Und warum sollte man das nicht einfach auf die Schule umsetzen können?
Und diese reine Win-Win-Situation. Wir könnten Schauspieler, die vielleicht gerade kein Engagement haben, dafür gewinnen. Und die Jugendlichen gewinnen eine Perspektive für sich selber, ob das auch ihr mit jemals sein könnte. Also mit dieser Kombination geht jeder nur mit dem Gewinn raus. Das muss man sehen. Ich brauche keine Sieger und Verlierer, ich brauche nur Gewinner.
Genau.
Und nach dem System sollte man da miteinander arbeiten.
Und ich habe halt immer den Eindruck, zumindest was jetzt das Gymnasium angeht, an den anderen Schulen kenne ich mich jetzt zu wenig aus, dass das halt, wenn es eine Theatergruppe gibt, muss das nur zusätzlich geleistet werden von einem Lehrer, der eh schon, sagen wir mal, in Vollzeit dort arbeitet. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, eigentlich dafür brennen würde und auch super mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten könnte, aber zum Beispiel zwei Kinder daheim hat, dann sagt er natürlich, ja, ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe nicht auch nur am Nachmittag und dann in der Probenphase ist man ja Tag und Nacht dort. Und wenn das einfach halt, wenn es da auch Möglichkeiten gäbe, ja, wenn so jemand dann halt einfach die Hälfte der Stunden fürs Theater verwenden kann.
Ja.
Also das finde ich halt so schade. Da merkt man halt auch irgendwie, dass da die Wertschätzung nicht da ist und dass man das gar nicht sieht, wie wichtig das eigentlich wäre für so eine Entwicklung von so einem Kind.
Ja.
Also gerade wenn man jetzt sagt, das ist, selbst wenn man in Mathe nicht gut ist oder vielleicht auch in Deutsch genauso schlecht ist wie in Mathe, aber dann hat man vielleicht trotzdem was, wo man sein Talent zeigen kann und wo man es halt nicht nur intern so ein bisschen zwei Leute kriegen es mit, sondern man darf es vor der ganzen Schule präsentieren. Und das ist einfach ganz, ganz toll.
Der Grundsatz heißt, kein Kind kann gar nichts.
Genau.
Das ist.
Ja, und ich glaube auch für eine Lehrkraft ist es nochmal motivierender, wenn man merkt, man kann sich auch mit seinen eigenen Interessen, die jetzt vielleicht neben der Schule, die man noch verfolgt, auch im schulischen Alltag irgendwie einbringen kann und da vielleicht auch nochmal die Anregung zu dieses starre Deputatsmodell zu überdenken. Also, dass man wirklich vielleicht den Lehrkräften auch ein bisschen Zeit überlässt für solche AGs, die aber auch für die Schüler dann nicht mit Ach und Krach noch obendrauf kommen, sondern wirklich, dass man ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit lässt. Was interessiert mich? Wo bin ich gut drin? Und wirklich diese kreativen Fähigkeiten so ein bisschen mehr Raum und auch Wertschätzung bekommen. Weil das ja immer ein bisschen belächelt wird, so als, ja, Kunst, mei, das ist das Erste, was man irgendwie streicht, wenn es mit den Stunden eng wird. Sondern dass man ganz klar macht, das ist auch wirklich wichtig und charakterbildend, auch Kultur generell. Ja, da sollte vielleicht so ein bisschen das Umdenken angeregt werden, auch im Kultusministerium, dass da solche Sachen einfach auch ihre Daseinsberechtigung haben.
Und ich glaube halt, die wenigsten Direktoren wissen überhaupt, welche Schätze da in ihrem Lehrerkollegium schlummern. Also da gibt es bestimmt welche, die super nähen können zum Beispiel. Die könnten halt dann irgendwie was gestalten oder so ein bisschen einen Modedesign-Kurs machen. Es gibt welche, die super tanzen können. Jeder kann ja irgendwas. Und dann könnte man doch das viel mehr nutzen. Aber das macht man, das würde ich als Lehrerin auch nicht freiwillig laut erzählen, wenn ich weiß, dass das dann zusätzlich zu meinen Stunden nur dazukommt.
Ja. Da wieder, genau, diese Arbeitszeiterfassung, dass man da irgendwie ein bisschen Spielraum hat, auch für solche zusätzlichen Angebote.
Gehen wir nochmal zum Pumuckl gehen. Na, ich bin ja auch ein unsterblicher Fan davon. Und ich erstmal ganz große Faszination, wie jemand auf diese Figur kommt.
Mhm.
Also das muss erst einmal einer auffallen. Dann hast du hier so eine Kinderfigur, die alle Kinder sozusagen inkludiert. Also es kann sich kein Kind dem entziehen. Ich habe daheim eine ganze Batterie an selbstgestrickten Puppen. Das macht der Inge, mit der ich 10 Jahre auf der Wiesn zusammengearbeitet habe. Und bei mir kriegt jedes Kind, das getauft wird, kriegt so eine Puppe. Und wenn die Eltern zum Taufgespräch kommen, dann betreibt man mein Büro. Das schaut aus wie in einem Kinderzimmer. Und da sind sie alle aufgebaut und da dürfen sie sich ihre Puppe aussuchen. Und die meisten greifen zu den Pumuckl-Puppen, also die so ähnlich ausschauen wie dieser Pumuckl. Diese Unbeholfenheit auf der einen Seite, dieses Gescheithafelgetue da vom Pumuckl, dieses natürlich Freche und trotzdem dieses Liebenswürdige, dieses Treue, dieses Verliebte, alles eigentlich, alle Eigenschaften, die unsere Kinder haben, stecken in dieser Puppe drin. Ich lese es halt nur und drum, darf ich die Frage stellen, deine Lieblingsszene, nicht nur vielleicht die du dir gespielt hast, sondern die du auch weißt, deine Lieblingsszene, wenn du Pumuckl vor Augen hast.
Oh Gott.
Gibt es sowas?
Oh, ich kann jetzt gar keine festmachen.
Keine. Ja.
Also ich finde, ich habe die wirklich verschlungen als Kind. Na, aber es war wie ein lieber Freund, finde ich. Also so ist mir als Kind gegangen, dass das wie, weil der eben auch so ein bisschen anarchisch ist und dass der halt so frech ist auch oft. Also das hat mich so fasziniert. Aber ich finde, das ist auch was generell ja oft an solche Figuren fasziniert. Die Pippi Langstrumpf ist ja auch, die lebt ja auch gegen alle Regeln und hat ja auch so was wahnsinnig Anarchisches. Und ich finde, von solchen Figuren können Kinder halt unglaublich viel lernen. Also ich meine, die Pippi Langstrumpf sagt doch einmal, das habe ich noch nie gemacht und deshalb glaube ich, dass ich es gut kann. oder so ähnlich.
Es gibt ja den schönen Spruch, alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach gemacht hat. Genau. Was meine größte Sorge als Kind war, wenn ich in Pumuckl angeschaut habe, dass er wirklich woanders Papa bleibt und dass er und der Meister Eder dann getrennt werden.
Echt?
Ich habe diesen Trennungsschmerz, selbst wenn ich jetzt dieser Zeitkrieg ganz hat, ich habe diesen Trennungsschmerz in mir schon vorgefühlt und der war für mich der größte Horror, dass die zwei auseinanderkommen, bloß weil der Depp da irgendwo
kleben bleibt.
Ja. So. Ich habe richtig Angst gehabt, wenn der wieder unsichtbar geworden ist und weggekommen ist und andere Leute ins Bild getreten sind.
Ja, also faszinierend. Ich schaue in die Runde und alle haben irgendwie ein Grinsen im Gesicht, wenn sie an den Pumuckl denken. Franzi, wenn man dich jetzt live erleben will und noch mehr lachen will, wo darf man denn dich besuchen?
Also ich bin ja wirklich überall unterwegs. Also zum Beispiel im November bin ich am 7.11. in Grafenau in Niederbayern, am 8.11. in Theuern in der Oberpfalz und am 14.11. in München im Kulturzentrum Trudering.
Super. Und Tickets gibt's bei dir auf deiner Website, oder?
Genau, da ist immer der Link drauf.
Super. Cool, freuen wir uns. Mit dieser Stimmung wollen wir den Podcast beenden. Vielleicht noch eine Frage, Franzi, wir beenden nämlich unseren Podcast immer mit einem Hashtag mehr davon. Wovon willst du in Zukunft noch mehr sehen? Mehr Pumuckl-Folgen oder mehr freche, authentische Kinder oder ich weiß es nicht. Wovon willst du mehr sehen?
Ich glaube, wir haben das Thema jetzt eh schon mehrfach gehabt, wirklich mehr Kinder, die Möglichkeit haben, sich kreativ auszuprobieren und eine Schule, die diese Möglichkeiten schafft.
Super, da kann ich mich nur anschließen. Super, vielen Dank dir, dass du
vielen
da warst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.